Johannes Evangelium Kapitel 6, Verse 47 bis 58. Und ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Ich versichere euch, sagt Jesus, wer glaubt, hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Vorfahren, die in der Wüste das Manna gegessen haben, sind gestorben. Hier aber ist das wahre Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer davon isst, wird nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Dieses Brot, das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Unter den Juden kam es daraufhin zu einer heftigen Auseinandersetzung. Wie kann dieser Mensch uns sein Fleisch zu essen geben, fragten sie. Jesus aber sagte zu ihnen, ich versichere euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben, und ich werde ihn an jenem letzten Tag auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Nahrung, und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Der Vater, der lebendige Gott, hat mich gesandt und ich lebe durch ihn. Genauso wird auch der, der mich isst, durch mich leben. Das ist also das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Bei diesem Brot ist es nicht wie bei dem, das die Vorfahren gegessen haben. Sie sind gestorben. Aber wer dieses Brot isst, wird ewig leben. Soweit der Predigtext. Vielleicht vorweg schon mal so eine kurze Einführung. Vielleicht habt ihr das bemerkt. Vers 47 sagt Jesus, wer glaubt, hat das ewige Leben. Und dann Vers 54, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben. Und wenn man diesen Text richtig verstehen will, muss man nachvollziehen, wie beides aufeinander bezogen ist. Glauben und Jesus essen und sein Blut trinken. Weil beides hat zur Folge, dass man ewiges Leben bekommt. Ja, ich habe über diesen Text schon mal gepredigt. Aber jetzt musste ich irgendwie zum Jahreswechsel ein bisschen umbiegen und so. Ne? Deswegen so ein komisches Thema zum Jahreswechsel. Bilanz und Neuausrichtung zum Jahreswechsel. Wie innig bist du mit Jesus Christus verbunden? Damit soll nicht angedeutet werden, dass ihr im vergangenen Jahr nicht innig mit Jesus gelebt hättet. Aber vielleicht ist doch noch Luft nach oben. Und vielleicht weiß der ein oder andere auch von euch nicht klar, was es überhaupt heißt, innig mit Jesus zu leben. Zwei Predigtpunkte. Der erste, die Notwendigkeit. Du musst mit Jesus vereint sein, wenn du das wahre Leben haben willst. Im Johannesevangelium, da gibt es ein Leitwort. Und das ist das vom Glauben. Es gibt kein Buch im Neuen Testament, wo dieses Wort so häufig auftaucht, und zwar Glauben an Gott bzw. an Jesus Christus Glauben. Es gibt aber auch kein anderes Buch im Neuen Testament, wo dieses Wort Glauben so zwiespältig ist. Das taucht hin und wieder auf. Jesus steht in Auseinandersetzung mit irgendwelchen Juden dann heißt es vorübergehend, sie glaubten an ihn. Dann geht die Auseinandersetzung weiter und irgendwann glauben sie nicht mehr an ihn. Und das taucht hier insbesondere bei Kapitel 6 mit diesem Schema auf. Am Ende von Kapitel 6, nachdem Jesus alles Wichtige zu seiner Person gesagt hat, wollen die Leute mit ihm nichts mehr zu tun haben. Zuerst sind sie ihm mit einer gewissen Begeisterung gefolgt, aber am Ende bleiben nur 12 Apostel übrig, die bei Jesus bleiben. Also es stellt sich ziemlich dringlich die Frage, was heißt es, an Jesus zu glauben? Auch wir, ich sag mal, als evangelische Christen betonen ja immer wieder, es geht darum, aus Glauben gerettet zu werden. Nur ist es da umso wichtiger, genau zu verstehen, was das eigentlich heißt. Glauben. An Gott glauben. An Jesus Christus glauben. Der Text, den wir gelesen haben, der hat eine ziemlich große Wirkungsgeschichte gehabt in der Kirche. Es gibt grob 3 verschiedene Deutungen, wie man Glauben und den Leib von Jesus essen miteinander in Beziehung gebracht hat. Höchstens eine davon ist richtig. Ich fange mal mit einer falschen an. Eine falsche Bedeutung besagt, dass Jesus seine Zuhörer bewusst vor den Kopf stoßen wollte und so zu ihnen redete, dass sie ihn nicht verstehen konnten. Und das soll dann eine Art Gericht gewesen sein. Also vorher hat Jesus sehr klar und deutlich davon gesprochen, dass es darum ginge, an ihn zu glauben, um das wahre Leben zu empfangen. Und das wollten die Leute nicht hören. Also, was macht Jesus? Abschließend, er redet so zu ihnen, dass sie ihn missverstehen müssen und denken, er würde irgendwie von einer Art Kannibalismus reden. Also dieses Wort vom Jesus, also Essen und Trinken, das taucht ziemlich häufig auf an dieser Stelle. 6-mal spricht Jesus davon, dass man seinen Leib und es wird betont gesagt, sein Fleisch essen muss und sein Blut trinken muss, wenn man das wahre Leben haben will. Okay. Die erste falsche Deutung. Nach der zweiten Deutung spricht Jesus hier vom Abendmahl. Diese Sichtweise vertreten die Katholiken und auch Martin Luther. Martin Luther hat hier aus Johannes 6, hier hat er sich vor allem darauf berufen, um deutlich zu machen, dass im Abendmahl wirklich der Leib von Christus mit dem Munde eingenommen wird. Nicht irgendwie sinnbildlich im Glauben, leiblich mit dem Munde. Jetzt gibt es zwischen Luther und den Katholiken natürlich auch Unterschiede. Darauf gehe ich jetzt aber nicht ein, weil sie beide falsch liegen. Die dritte Deutung, das ist die einzig richtige, sage ich jetzt mal so. Jesus spricht sinnbildlich davon, dass man seinen Leib essen und sein Blut trinken muss. Und er erklärt auf diese Weise, was es eigentlich heißt, an ihn zu glauben. Es ist also nicht so, dass Jesus jetzt unklarer wird. Also so nach dem Motto, vorher hat er klar und deutlich vom Glauben gesprochen und jetzt fängt er an, also so geheimnisvoll zu werden, sodass man ihn fast missverstehen müsste. Nein, Jesus erklärt, was es heißt, an ihn zu glauben. Und zwar so zu glauben, dass man das wahre Leben bekommt. Es heißt, sinnbildlich seinen Leib zu essen und sein Blut zu trinken. Ein Stück weit muss man hier natürlich die Reaktion der ersten Zuhörer erklären. Die ärgern sich darüber, dass Jesus in dieser Weise von sich und seinem Leib und seinem Blut spricht, man kann annehmen, dass die ersten Zuhörer von Jesus ziemlich genau gewusst haben, wovon Jesus spricht, nämlich von seinem stellvertretenden Sühnetod. Hintergrund ist natürlich das Alte Testament, das die Zuhörer kannten. Ich lese mal 3. Mose, Kapitel 1, die ersten Verse. Der Herr rief Mose zum heiligen Zelt und redete von dort her zu ihm. Und in den folgenden Versen wird dann geschildert, wie ein Israelit ein Tieropfer darbringt. Und es wird deutlich gemacht, dass derjenige, der das Opfer darbringt und sein Opfer eine innige Beziehung zueinander haben. Es war damals nicht so, dass ein Israelit zur Stiftshütte oder zum Tempel ging, dann hat er einen Priester aufgesucht, hat seinen Ochsen abgegeben und dann gesagt, mach mal. Sondern es wird hier geschildert, was dann passieren sollte. Wenn jemand von euch dem Herrn ein Opfer darbringen möchte, soll er dafür ein Rind, ein Schaf oder eine Ziege nehmen. Will er ein Brandopfer darbringen und wählt dafür ein Rind, so muss es ein männliches und fehlerfreies Tier sein, sonst verschafft es ihm nicht das Wohlwollen des Herrn. Er muss das Tier zum Eingang des heiligen Zeltes bringen und seine Hand auf dessen Kopf legen, dann nimmt der Herr sein Opfer an und vergibt ihm seine Schuld. Das ist eine erste wichtige Geste. Der Darbringende legt dem noch zu opfernden Tier seine Hand auf den Kopf. Er identifiziert sich mit dem Opfertier. Du vertrittst mich vor Gott. Wenn du jetzt stirbst, bedeutet das so viel wie meinen Tod. Aber du stirbst für mich. Ich bringe dich für mich dar, damit ich Vergebung meiner Sünden bekomme. Und dann geht's, darauf schlachtet er das Tier. Der Mann selber oder die Frau selber schlachtet das Tier durch Schächten. Ein Priester aus der Nachkommenschaft Aarons nimmt das Blut des Opfertieres und sprengt es ringsum an den Altar, der am Eingang des heiligen Zeltes steht. Während das Tier von dem, der es gebracht hat, enthäutet und in Stücke zerlegt wird, facht der Priester die Glut auf dem Altar an und schichtet Brennholz darüber. Dann legt er die Stücke oben auf, auch den Kopf und die Fettteile. Die Eingeweide und Unterschenkel muss der Betreffende vorher mit Wasser säubern. Der Priester lässt alles auf dem Altar verbrennen, so ist es ein Brandopfer, das den Herrn gnädig stimmt. Worauf es mir hier ankommt, hier wird geschildert, wie eng der Darbringende und sein Opfer vor Gott zusammengehören. Im neuen Bund ist es ähnlich. Wir müssen uns eng mit Jesus vertraut machen, unserem Sühneopfer, damit es für uns gilt. Irgendwie sinnbildlich heißt es, wir müssen Jesus seinen Leib essen, sein Blut trinken. Wir haben als erste Schriftlesung aus 2. Mose, Kapitel 12, gehört. Da wird die Bedeutung des Essens hervorgehoben. Ein Israelit musste von dem Passahlamm essen. Nur auf diese Weise bekam er Anteil an der Wirkung dieses Passahlammes. Es waren mehrere Dinge zu beachten. Also es sollte das Blut genommen werden, um das Haus zu bestreichen, und es sollte von dem Passahlamm gegessen werden. Dann wurde man verschont. Durch das Essen bekam der Darbringende Anteil an der Sühnewirkung des Opfers. Übertragen, sinnbildlich, ist es im Neuen Bund. Wir bekommen Anteil an der Sühnewirkung des Opfers von Jesus, indem wir seinen Leib essen. Wenn das jetzt immer noch rätselhaft ist, sei es drum. Der ganze zweite Predigtpunkt dreht sich um die Frage, wie wir das konkret machen können. Ne, Vers 56 fasst Jesus nochmal zusammen: Wer meinen Leib isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Ja, wie vertraut bist du mit Jesus Christus? Hast du Jesus Christus in diesem Jahr genügend gegessen und getrunken? Sinnbildlich. Würdest du von dir sagen, dass die Beziehung, die du zu Jesus Christus hast, innig ist? Ist Jesus dir vertraut? Hast du ihn lieb? Bist du dir darüber gewiss, wie groß die Liebe ist, die Jesus Christus dir erwiesen hat? Im zweiten Predigtpunkt möchte ich dir helfen, dir da gewiss zu werden. Wie kannst du sinnbildlich den Leib von Jesus essen und sein Blut trinken? An Jesus zu glauben ist nicht nur ein einmaliger Akt am Anfang des christlichen Lebens. Wer mit Jesus einen echten Anfang macht, der bleibt mit ihm verbunden. Unter anderem wird dies in der sinnbildlichen Rede vom Essen und Trinken seines Leibes und Blutes deutlich gemacht. Also wir kennen das, ich sag mal, auf der, ich sag mal, wörtlichen Ebene. Wir kennen unseren Leib und wir sind selbstverständlich damit vertraut, dass wir von einem Tag zum anderen essen müssen, um unseren Leib zu erhalten. Das ist nicht eine Sache von einer Mahlzeit. Also ich esse jetzt und bin satt und dann sage ich nicht, ja, jetzt brauche ich erstmal bis auf weiteres nichts. Nein. Vielleicht denkt der eine oder andere von euch im Blick auf das geistliche Leben so, dass er denkt, es reicht, wenn ich einen Anfang mit Jesus gemacht habe, dass ich mich bekehrt habe oder dass ich wiedergeboren worden bin zu neuem Leben. Aber eigentlich lebe ich mein Leben unter eigener Regie. Ne? Ihr müsst hier lernen, Jesus in Gemeinschaft mit Jesus zu sein, heißt sinnbildlich, ihn von Tag zu Tag zu essen und sein Blut zu trinken. Lasst mich euch Hunger machen auf Gottes Wort mit ein paar Versen aus Psalm 119. Psalm 119 ist ein aus meiner Sicht bewegender Psalm. Manche jammern darüber, dass er so lang ist. 176 Verse und sich scheinbar ständig wiederholt. Der Psalmist, der kreist um Gottes Wort, er kaut Gottes Wort wieder, um so in echter Gemeinschaft mit Gott zu stehen. Vers 20, ein Beispiel, Psalm 119, Vers 20. Mit Sehnsucht warte ich zu jeder Zeit auf das, was du nach deinem Recht verfügst. Vers 97. Ich habe dein Gesetz unendlich lieb. Den ganzen Tag beschäftigt es mein Denken. Die Rede ist hier vom Gesetz. Wie viel mehr sollte das für uns gelten, wenn wir vom Evangelium hören? Vers 103. Welch eine Köstlichkeit sind deine Worte. Sie sind noch süßer als der beste Honig. Vers 131. Mein Mund ist weit geöffnet vor Verlangen. So lechze ich nach deinen Weisungsworten. Der Psalmist stellt Gott mit seinem Wort in den Mittelpunkt seiner Frömmigkeit, seines Glaubens. Wir knüpfen daran an im neuen Bund und wissen eben, Jesus Christus, er ist das eine wahre Wort Gottes. Im Anfang, Johannes 1, Vers 1, war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Johannes 1, Vers 14, das Wort wurde Fleisch, das heißt ein Mensch aus Fleisch und Blut und lebte unter uns. Für uns steht dieser menschgewordene Sohn Gottes im Mittelpunkt. Von ihm wollen wir satt werden. Und das ist kein Geheimnis, was das für Wahrheiten sind, die wir aufnehmen. Die Evangelien, die wir haben, sind vollkommen klar. Wir haben 4 Evangelien, die haben manche Unterschiede, die sind sich aber alle darin einig, dass das Wichtigste im Leben von Jesus die letzten 7 Tage sind. Und deswegen berichten auch alle 4 Evangelien fast die Hälfte von dieser letzten Woche. Was passiert in dieser letzten Woche von Jesus? Entscheidende Dinge. Jesus geht nach Jerusalem. Jesus wird gefangen genommen. Er wird zum Tode verurteilt. Er wird gekreuzigt. Er stirbt für Sünder. Und danach weckt Gott ihn von den Toten auf. Alle 4 Evangelien sind sich darüber einig, das ist der Kernbotschaft des Evangeliums. Das ist die Hauptsache über Jesus. Also wenn jemand sagt, er glaubt an Jesus Christus, wenn dieser Glaube echt ist, dann ist das der Inhalt. Nicht so allgemein, ja, ich glaube an Jesus, dass er Gottes Sohn war. Ja, das war er. Was hat er denn getan? Auf welche Weise ist Jesus das Brot für deine Seele geworden? Auf welche Weise ist das Blut von Jesus für dich das ewige Leben? Alle 4 Evangelien bezeugen, Jesus hat sein Leben als Sühneopfer für unsere Schuld gegeben. Sühneopfer heißt so viel wie, Jesus Christus ist stellvertretend für die Sünden all derer bestraft worden, wirksam bestraft worden, die ihm je ihr Leben anvertrauen würden. Und die Frage, die sich dann jedem von euch stellt, ist, also wenn du sagst, du glaubst an Jesus, ist es das, was dich beseelt? Zum Schluss ein paar Anwendungen. Jesus sinnbildlich essen. Ich habe da 4 Anwendungen. Die erste, Abendmahl. Regelmäßig Abendmahl feiern. Jesus hat seinen Jüngern nicht viel aufgetragen, also im Blick darauf, was sie tun sollen, wenn er weg ist. Ich will mal sagen, 3 oder 4 Dinge hat er ihnen aufgetragen im Wesentlichen. Sie sollen missionieren, bis er wiederkommt. Sie sollen einander lieben. Sie sollen sich regelmäßig treffen, Gemeinschaft halten. Und das Herzstück, offensichtlich, hat Jesus angeordnet, ist das Abendmahl. 1. Korinther 11. In der Nacht, in der er überliefert wurde, nahm Jesus, der Herr, das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Also Jesus nennt hier sein Hauptanliegen, das er mit dem Abendmahl verfolgt, sehr deutlich. Wir sollen uns daran erinnern, dass er am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist. Immer und immer wieder. Also er sagt nicht, erinnert euch jedes Mal daran, dass ich mal eine grandiose Bergpredigt gehalten habe. Die lesen wir natürlich auch regelmäßig. Aber nicht in jedem Gottesdienst ist die Bergpredigt Thema. Mir scheint tatsächlich, Jesus sagen zu wollen, also jedes Mal, wenn ihr zusammenkommt, möchte ich, dass mein stellvertretender Tod am Kreuz euch beseelt. Okay, Abendmahl. Auf welche Weise kannst du noch sinnbildlich den Leib von Jesus essen, sein Blut trinken? Gewöhnliche Mahlzeiten. Meines Erachtens ist das Abendmahl ursprünglich mit einer kompletten Mahlzeit verbunden gewesen. Manche fragen sich ja vielleicht, warum heißt das Abendmahl Abendmahl, wenn wir es doch vormittags feiern? Ursprünglich war das Abendmahl ein Abendmahl. Die Gemeinden haben sich offensichtlich weitläufig darauf geeinigt, dass man abends Gottesdienst und Abendmahl feiert, aus Rücksicht auf die Sklaven. Die Sklaven hatten eine 7-Tage-Woche, arbeiten von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Am Abend hatten die Sklaven frei. Die bildeten mindestens ein Drittel der Gemeindeglieder. Wegen denen hat man gesagt, wir feiern abends Gottesdienst und Abendmahl. Abendmahl, das normale Wort für die Hauptmahlzeit am Abend, wird hier verwendet. Okay, gewöhnliche Mahlzeiten, natürlich jetzt rede ich nicht dem das Wort, dass man gewöhnliche Mahlzeiten umfunktioniert zum Abendmahl. Das Abendmahl gehört in den Gemeindekontext, aber wir danken Gott regelmäßig für das Essen auf dem Teller. Wir danken ihm dafür, dass er unseren Leib ernährt. Jesus will, dass es euch in Fleisch und Blut übergeht, dass ihr wisst, auf welche Weise Christus euer wahres Leben nährt. Nämlich durch seinen Leib und sein Blut. Die dritte Art und Weise. Lerne Bibelverse auswendig, die das Leiden und Sterben von Christus besonders eindrücklich zum Ausdruck bringen. Ich habe hier so eine Auswahl getroffen von Versen, die mich selber immer wieder bewegen, die ich schon etliche Male gelesen habe. Und möglicherweise hat der ein oder andere von euch eigene Lieblingsverse, die ihn immer wieder innerlich froh machen und mit Jesus verbinden. Die Einsetzungsworte zum Abendmahl, die habe ich euch schon vorgelesen. Ich erinnere mich noch an alte Osnabrücker Zeiten. Beim Abendmahl wurde teilweise dann diese Verse vorgesungen. Ist lange her, ne? Unser Herr Jesus Christus und so weiter. Ja, ich habe sie gesungen. Aber ihr könnt euch vorstellen, ich musste das ja auswendig lernen, aber das hat sich mir eingebrannt. Und ich bin froh drüber. Was mich auch immer bewegt, Gethsemane. Lukas 42, Verse 41, 42. Etwa einen Steinwurf weit entfernt, kniete Jesus nieder und betete: Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Ein Vers kennt ihr alle. Johannes 3, Vers 16. So sehr oder auf diese Weise hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Noch ein Favorit, Galater 2, Vers 20. Paulus sagt hier: Nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, Lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat? Derselbe Paulus, 1. Timotheus 1, Verse 15 und 16, schreibt er: Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Auf dieses Wort ist Verlass. Es ist eine Botschaft, die vollstes Vertrauen verdient. Und einen größeren Sünder als mich gibt es nicht. Doch gerade deshalb hat sich Jesus Christus über mich erbarmt. An mir als dem größten aller Sünder wollte er zeigen, wie unbegreiflich groß seine Geduld ist. Ich sollte ein ermutigendes Beispiel für alle sein, die sich ihm künftig im Glauben zuwenden, um das ewige Leben zu erhalten. Was ich hier wunderbar finde an diesen Versen von Paulus ist, er paart hier zwei Gesinnungen, Demut und Freude, oder zwei Gefühle treiben ihn an. Er ist zutiefst gedemütigt, er nennt sich den größten Sünder und er schäumt über von Freude über Jesus Christus und sagt den Leuten: Wenn ich gerettet werden konnte, dann könnt ihr auch gerettet werden. Jesus ist gekommen, um Sünder zu retten. Ja, lies solche Bibelverse, lerne sie auswendig und denke viel über ihre Bedeutung nach, gemäß Psalm 119. Führe sie immer wieder im Mund, kaue sie, verdaue sie. Vierte und letzte Möglichkeit, um den Leib von Christus sinnbildlich zu essen und sein Blut sinnbildlich zu trinken: singen und beten. Fasten hatte ich ursprünglich auch noch, aber weiß nicht. Singen und beten. Mach es dir zur Angewohnheit, Gott vor allem für die Gabe seines Sohnes zu loben. Lerne es, mit der Bibel zu beten, insbesondere den Gebeten im Neuen Testament. Am reichhaltigsten, aus meiner Sicht, sind die Gebete von Paulus. Ihr findet sie regelmäßig am Anfang seiner Briefe. Da weist Paulus die Gemeinden darauf hin, wofür er regelmäßig dankt und bittet, wenn er an sie denkt. Und Paulus kreist bei allem um das, was Gott in Jesus Christus für uns getan hat. Also, mach es dir zur Angewohnheit. Preise Gott für die Gabe seines Sohnes. Lobe Jesus immer wieder dafür, dass er sein Leben als Sühneopfer für dich gegeben hat und du auf dieser Grundlage Vergebung der Sünden bekommst. Was mir im letzten Jahr neu bewusst geworden ist, ich bin froh, dass ich nicht in die Hölle komme. Es gab manche Auseinandersetzungen in der Gemeinde und manches geht dann auch so um, wer hat Recht, geht schnell um menschliche Ehre. Und ich habe mir gesagt, also ich will mir das zum Vorsatz machen, ich will froh sein und das auch so bezeugen. Ich bin froh, dass ich nicht in die Hölle komme, weil das ist das, was ich verdient habe. Wenn Gott mich nach dem beurteilt, was ich getan habe und denke, bin ich verloren. Aber ich bin froh, dass Gott sich über Sünder erbarmt. Also singen, beten und singen. Ja, achte darauf, dass viele Lieder, die du singst und summst, Christus als den besingen und loben, der für Sünder gestorben und auferstanden ist. Jesus ist kommen, ein Opfer für Sünden. Sünden der ganzen Welt trägt dieses Lamm. Sündern die ewige Erlösung zu finden, stirbt es aus Liebe am blutigen Stamm. Abgrund der Liebe. Wer kann dich ergründen? Jesus ist kommen, ein Opfer für Sünden. Oder aus dem Lied, mir ist Erbarmung widerfahren. Ich hatte nichts als Zorn verdienet. und soll bei Gott in Gnaden sein. Gott hat mich mit sich selbst versöhnet und macht durchs Blut des Sohns mich rein. Wo kam dies her? Warum geschieht's? Erbarmung ist's und weiter nichts. Ich hoffe, dass ich euch etwas an die Hand gegeben habe, wenn es darum geht, den Leib von Jesus sinnbildlich zu essen und sein Blut zu trinken. Mach damit im neuen Jahr ernst. Mach ernst mit dem Evangelium vom gekreuzigten und auferstandenen Retter Jesus Christus. Setz alles daran, mit diesem Evangelium beseelt zu sein. Amen.